Herzlich willkommen zur zweiten Episode des Podcasts Weiterbildung im Wandel, in dem es um Innovationen in der Weiterbildung geht. Mein Name ist Michael Stein. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. In der ersten Episode haben wir uns die Rahmenbedingungen für die Förderung von innovativen Projekten der Weiterbildung hier in NRW etwas näher angeschaut und wir haben virtuell drei Projekte besucht. Und in den nächsten Folgen des Podcasts werden Sie weitere Projekte kennenlernen, die auch schon über den Fonds des Landes NRW zur Förderung von Weiterbildungsinnovationen unterstützt wurden. Diesmal gehen wir nach Bielefeld, genauer gesagt zur VHS in Bielefeld. Und dort bin ich jetzt mit zwei Gesprächspartnerinnen verbunden. Das ist einmal Elena Bütow, sie ist Fachbereichsleiterin Digitalisierung und Querschnittsaufgaben, und Brigitte Fedeler, sie ist Dozentin im Bereich IT. Hallo Ihnen beiden.
Ja, hallo.
Hallo.
Worum genau ging es bei dem Projekt, über das wir sprechen, das ja so einen sehr klingenden Titel hat? Da tauchen alle möglichen Bilder auf, die virtuelle Spinnerei. Frau Bütow, was genau verbirgt sich dahinter?
Ja, da muss ich vielleicht so ein bisschen ausholen und den Kontext näher beschreiben, denn bei der Volkshochschule Bielefeld ist das Besondere, dass wir in einem alten historischen Spinnereigebäude untergebracht sind. Ah, ja. In Bielefeld wurde früher Leinen produziert und in unserem Haus wurde tatsächlich aus Flachs der Faden sozusagen gesponnen, den man dann für die Leinenproduktion benötigt hat. Daher sind wir sozusagen ganz eng immer noch mit der historischen Geschichte der Leinenproduktion und der Spinnerei verbunden. Daher der Titel sozusagen, die virtuelle Spinnerei. Und dann ist der zweite Kontext, dass zu dem damaligen Zeitpunkt, als das Projekt beantragt wurde, wir mitten in der Corona-Pandemie gesteckt haben. Das heißt, uns hat natürlich gerade auch im Bildungskontext das digitale Lernen ganz stark beschäftigt. Viele unserer Kurse haben online stattgefunden und es ging vor allem auch darum, unsere Kursleitungen in diesem Bereich nochmal zu schulen, fit zu machen und zu stärken, auch ihre Kursangebote möglicherweise digital stattfinden zu lassen. Und genau daraus wurde dann ein Match aus der Historie unseres Gebäudes und sozusagen den digitalen Bildungsangeboten. Und wir haben in unserem Haus eine neue Dauerausstellung gehabt, die genau diese Geschichte der Ravensberger Spinnerei aufgreift. Und wir haben gedacht, dass wir diese Ausstellung zum Ausgangspunkt machen und gemeinsam mit Kursleitungen zu diesem Thema neue digitale Bildungsformate entwickeln und vor allem Kursleitungen ja dabei unterstützen, überhaupt ja befähigen sozusagen, das tun zu können. Das heißt, es ging ganz stark um eine ja, Weiterbildung und Fortbildungsperspektive für unsere Kursleitungen.
Und das war im Grunde auch der Kern des Projekts?
Ja, tatsächlich ist der Kern, würde ich schon sagen, die Weiterbildung unserer Kursleitungen. Insgesamt hat sich das aber im Rahmen des Projektes noch so weit aufgefächert, dass das Projekt sehr, sehr vielfältig wurde. Also die Weiterbildungsangebote und auch das, wie die Kursleitungen das dann umgesetzt haben, war doch viel vielfältiger, als wir es uns vielleicht noch in der Beantragung so gedacht hatten.
Frau Fedeler, Sie sind als Kursleitende mit dabei gewesen. Wie haben Sie das erlebt? Wie war für Sie das Projekt? Wie waren für Sie die einzelnen Module sozusagen? Haben Sie an mehreren teilgenommen?
Ja, auf jeden Fall. Einmal diese Audiobearbeitung war dann ja schon richtig spannend, wie man überhaupt die Sprache zusammenfasst, überhaupt ein Storytelling davon machen kann. Und ja, im Anschluss war dann auch noch ein bisschen Film dabei. Ja, vor allen Dingen auch Interviews zu führen, das war für mich eigentlich richtig hilfreich.
Also das heißt, Sie haben, habe ich das richtig verstanden, Sie haben das inhaltlich zunächst mal bearbeitet. Also wie wird ein Interview geführt, wie baut man eine Dramaturgie auf und so?
Das war kurz angeschnitten, aber auch über die Technik. Wie schneide ich was, ja, damit es zusammenkommt.
Ja. Und wie war das rein, ja, muss man sich das so rein technisch vorstellen? Also da war ja dann wahrscheinlich Corona mit Lockdown und Kontaktbeschränkungen und so. Hat das online stattgefunden oder haben Sie sich auch getroffen?
Sowohl als auch. Einmal online hatten wir ein paar Sitzungen und da wurde natürlich all besprochen per Folie. Und zum anderen eben auch in Präsenz. In Präsenz ist natürlich in dem Format eigentlich besser, genau, als online gewesen.
Ja. Hatten Sie Vorkenntnisse, was das Ganze angeht, oder sind Sie sozusagen ja ins kalte Wasser gesprungen?
Also ich persönlich hatte schon ein paar Vorkenntnisse und zwar, wir hatten ja jetzt auch Corona-Zeit und wussten ja auch gar nicht, ob überhaupt Präsenz jemals möglich war. Ich meine, im Nachhinein lacht man jetzt darüber, aber man wusste ja auch gar nicht, wie lange das geht und wie viele Kurse ausfallen. Und die Volkshochschule hat ja auch diese VHS-Cloud. Und in dem Zuge war dann eben auch so, dass man eben online auch Kurse geben kann. Und da gab es auch schon ein paar Schulungen. Aber letztendlich diese Vertiefung und wie man das aufbaut und auch, wie gesagt, diese Interviews, wie man sie strukturiert und wie man es überhaupt gestalten kann, das war doch sehr hilfreich jetzt mit dem Projekt.
Frau Büte, warum haben Sie sich gerade ja für Audio- und Videoinhalte entschieden? Wie passt das zu ja zu VHS und zu VHS-Programmen und Veranstaltungen?
Also tatsächlich war das ein partizipativer Prozess mit den Kursleitungen. Wir hatten zwar grob Ideen, was man digital machen könnte, haben aber gesagt, dass wir die Bedarfe unserer Kursleitungen mit einbeziehen wollen. Das heißt, unser Projekt hat eigentlich mit drei partizipativen Workshops begonnen, in denen wir den Kursleitungen, also den interessierten Kursleitungen, überhaupt erstmal unsere Idee vorgestellt haben und dann eben das offene Angebot gemacht haben, dass wir unterschiedliche digitale Formate mit ihnen erproben wollen und an welchen Dingen sie vor allem Interesse hätten. Und da war es tatsächlich so, dass Themen wie Audioproduktion, Videoproduktion und auch digitale Stadtführungen im Zentrum standen, im Interesse der Kursleitungen, weil natürlich wir standen so an dieser Schnittstelle zwischen, aktuell ist fast alles nur digital möglich, aber Öffnungen stehen in Aussicht. Und unsere Idee war natürlich, das Ganze nachhaltig zu gestalten. Das heißt, gibt es auch Formate, die man im Präsenzunterricht hinterher fortführen kann? Und das waren genau diese Elemente, wie Frau Fedeler das ja auch gerade schon beschrieben hat, dass beispielsweise Kursleitungen im Fremdsprachenbereich selber kleine Audiobeiträge produzieren können, die sie dann zukünftig sowohl in Präsenz als auch zum Beispiel über die Lernplattform nutzen können.
Jetzt haben wir schon so viel über die Audioproduktionen gesprochen, die im Rahmen des Projekts entstanden sind. Jetzt wollen wir auch mal hören, wie sich sowas anhört. Im ersten Beispiel von Margret Oetjen geht es um einen erdachten Brief von Auguste Delius, der Ehefrau von Hermann Delius, an eine fiktive Freundin. Und für alle, die mit der Bielefelder Geschichte nicht vertraut sind, Hermann Delius war Mitbegründer der Ravensberger Spinnerei, also dem Gebäude, in dem die VHS Bielefeld heute sitzt.
Bielefeld, 5. März 1850. Liebste Anna, ich hoffe, euch und den Kindern geht es gut. Hermann und ich waren gestern endlich einmal wieder auf einem Ball. Ich trug ein wunderschönes Seidenkleid. Onkel Gottfried hatte mir den Stoff geschenkt. Ach, Seide trägt sich einfach herrlich. Hermann sah in seinem weißen Hemd und dem Frack richtig staatsmännisch aus.
Und wir hören noch einmal in ein Audiostück rein. In diesem zweiten Hörbeispiel interviewt Brigitte Fedeler die Diplom-Gartenbauingenieurin Dr. Heide Loray über die Flachspflanze, die ja für eine Spinnerei sehr wichtig ist.
Der Flachs braucht besondere Bedingungen zum Wachsen, erzählt Heidi Loray.
Wir sind ja hier im Sinne San, wir haben hier sandige Böden, aber der Flachsanbau war typisch fürs Ravensberger Hügelland. Auf der anderen Seite hier des Berges, da haben wir dann die eher tonig-lehmigen Böden und die halten mehr Feuchtigkeit. Und das braucht der Flachs eben. Er ist angebaut worden bis an die Marschen oben an der Nordsee, also mitteleuropäisches Klima schon. Der Sommerflachs eben wurde im Frühjahr ausgesät und dann jetzt im Sommer ist er reif und wurde geerntet. Aber er braucht ein bisschen Feuchtigkeit und Nährstoffe, damit er eben auf eine gewisse Höhe auch kommt.
Ich würde gerne jetzt nochmal so auf diesen Förderaspekt eingehen. Sie mussten ja vorher, wenn Sie so ein Projekt beantragen, wenn Sie die Förderung beantragen, das auch irgendwie beschreiben, was da stattfinden soll. Was war da so der Kern, beziehungsweise vielleicht auch so das allgemeine, über allem schwebende inhaltliche Moment?
Also da würde ich nach wie vor sagen, Ausgangspunkt und gemeinsames Bindeglied sozusagen, die Historie, die uns eint, egal in welchem Fachbereich sozusagen Kursleitungen unterrichten. Alle haben in irgendeiner Form einen Bezug zur Geschichte der Ravensberger Spinnerei, kennen diese. Und das haben wir als verbindendes Element genommen, um fachbereichsübergreifend gemeinsam mit Kursleitungen neue digitale Bildungsformate zu entwickeln. Das war schon sozusagen das Zentrum. Und ich würde sagen, auch immer noch das Besondere, denn das ist nicht so häufig, dass wir fachbereichsübergreifend in dieser Form mit Kursleitungen arbeiten. Also Sie müssen sich vorstellen, da sind Menschen aus dem Fachbereich für Fremdsprachen, EDV, berufliche Bildung. Wir hatten eine Sprechtrainerin dabei. Also völlig unterschiedliche Perspektiven, die da zusammengekommen sind. Und die Geschichte unseres Hauses war eigentlich das verbindende gemeinsame Element, um überhaupt zusammen darüber ins Gespräch zu kommen, was für Bildungsformate wir vielleicht umsetzen könnten.
Frau Fehler, wie fanden Sie denn die Angebote, die da im Rahmen dieses Projektes auf Sie zugekommen sind oder aus denen Sie auswählen konnten? Also wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, in erster Linie fand ich sehr entspannt auch die Apps, die man dafür benutzen kann. Ne? Zum Beispiel, wir haben für die Stadtführung die App Action Bounds, ist uns vorgestellt worden. Und wo man seine eigenen kleinen Projekte noch mitgestalten kann. Hatten vor, damit auch so eine kleine Stadtführung zu machen, damit man einfach nur das Smartphone davor halten kann und dann Informationen auch bekommen kann. Ja, und eben auch mit einfachen Mitteln so einen Videobeitrag oder so eine Audiodatei zu erstellen mit den Bordmitteln, die Windows auch schon mitgibt.
Ich glaube, ich ergänze das einfach mal, weil ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt gewesen, den Frau Fiedeler da anspricht. Es ging natürlich nicht darum, am Ende High-End-Filmproduktionen anbieten zu können, sondern es ging wirklich darum, handhabbare, kleine Tools zu bekommen, die ich vielleicht sowieso zu Hause habe. Also als Kursleitung vielleicht mit meinem Smartphone kleine Audio- und Filmaufnahmen zu produzieren, mit kostenlosen Apps oder auch Audioschnittprogrammen in der Lage zu sein, das selber zu produzieren und zu schneiden. Also ich glaube, das war ein ganz zentraler Punkt, das Ganze nicht so hoch zu hängen, sondern zu verdeutlichen, mit dem, was viele von uns schon haben, können wir ganz viel tolle Sachen machen.
Was wirkt denn jetzt noch nach aus dem Projekt? Also es ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen seitdem. Also was würden Sie sagen, was von dem, was da bearbeitet worden ist, ja, findet auch heute noch statt oder kann auch heute noch genutzt werden?
Also das, was auf jeden Fall nachwirkt, ist das fachübergreifende, fachbereichsübergreifende Arbeiten. Also soweit ich weiß, sind einige dieser Kursleitungen, die am Projekt mitgemacht haben, nach wie vor im Austausch. Das heißt, die tauschen sich nach wie vor über ihre Inhalte und ihre didaktischen Methoden aus und bilden sich nach wie vor weiter. Das ist auch etwas, was daraus entstanden ist, dass die Kursleitungen gesagt haben, Mensch, jetzt haben wir so einen Auftakt gemacht und wir haben jetzt eine Idee davon, es gibt so erste Grundlagen, aber wir wollen daran gerne weiterarbeiten. Das habe ich zum Beispiel zum Anlass genommen, weitere Schulungsangebote anzubieten, die sozusagen eine Erweiterung darstellen. Das sind Dinge, die sicher weiterleben und auch die Auseinandersetzung mit der Geschichte unseres Hauses ist auch nach wie vor Thema. Also es ist immer wieder so, dass jetzt Kursleitungen auf uns zukommen und sagen, Mensch, wir wollen gerne diese Dauerausstellung aktiv zum Thema machen, wir wollen gerne Kursangebote dazu machen. Den genannten Action-Bound von Frau Fedeler gerade schon, der wird zum Beispiel in unseren DAF- und DATS-Kursen, also Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, genutzt, wo die Kursteilnehmenden gemeinsam mit ihren Dozentinnen durch die Volkshochschule gehen, sich die Dauerausstellung anschauen und mit Hilfe des Action-Bounds sich zum Beispiel aneignen und auch die deutsche Sprache eben darüber aneignen. Also hier werden sozusagen genau diese digitalen Tools wieder im Präsenzunterricht eingesetzt. Das würde ich sagen, sind alles kleine Momente und Elemente, die immer noch auftauchen und nachhallen und auch irgendwie noch nicht zu Ende sind, sondern eher fortgeführt werden.
Ich frage Sie auch nochmal, Frau Fedler, wie nutzen Sie das, was Sie da erlernt haben, was Sie da ausprobiert haben, für Ihre Veranstaltungen, die Sie ja nach wie vor machen?
Zum einen ist daraus ja auch die Gruppe Die Fadenspinner entstanden.
Was ist das?
Ja, wir haben dann im Anschluss direkt mit dem Kanal 21 an einem Wettbewerb teilgenommen, die Spinnen, die Bielefelder. ist das in der Tat, wo auch etliche Schulen daran teilgenommen haben. Und ja, und dadurch haben wir dann im Bauernhofmuseum das Märchen Die drei Spinner gedreht, zusammen mit dem Kanal 21.
Das ist ein offener Kanal, nehme ich an.
Ja, genau, hier vor Bielefeld, ja. Und ja, und daraus ist halt auch so eine kleine kreative Gruppe entstanden, auch speziell auch was Geschichte angeht. Und ja, eigentlich ist so ein kleiner Austausch, haben wir jetzt auch weiter fortgeführt. Ich persönlich, ja, beschäftige mich jetzt seit geraumer Zeit auch mit dem Thema Podcast. Und für meine eigenen Sachen zu erstellen. Ich bin ja auch im digitalen Bereich. Gibt jetzt zwar jetzt keine Kurse über diese Materialien, die wir gemacht haben, aber so kleine Tutorials zu erstellen, finde ich auch gut für mich.
Frau Bütow, wer waren eigentlich die Dozierenden bei diesen Veranstaltungen? Wen konnten Sie da gewinnen?
Teilweise eigene Dozierende aus dem Haus, witzigerweise. Also Dozenten, die sozusagen die eigenen KollegInnen geschult haben. Da konnten wir auf eigene Potenziale zurückgreifen. Oder eben Kooperationen wie die gerade die Frau Fedeler schon angesprochen hatte, mit dem offenen Kanal, also dem Kanal 21 in Bielefeld, die natürlich gerade auch in der Fortbildung von Bürger und Bürgerinnen im Bereich Film viel Kompetenzen mitbringen. Da konnten wir eben auch drauf zurückgreifen.
In der Besonderheit des Projektes war ja auch, dass es eine wissenschaftliche Begleitung gibt durch die Uni Bielefeld. Gibt es da schon den Abschlussbericht?
Ja, genau, tatsächlich. Wir hatten eine Masterstudentin, beziehungsweise die stand kurz vor ihrem Promotionsstart in der Erwachsenenbildung. Sie kam aus der Medienpraxis und hatte sozusagen angeboten, unser Projekt wissenschaftlich zu begleiten. Das heißt, die war wirklich von Anfang bis zum Ende bei allen Prozessen mit dabei. Die hat sowohl ethnografisch gearbeitet, das heißt, sie hat unsere Workshops beobachtet und war stille Zuschauerin. Sie hat aber auch ganz aktiv am Anfang des Projektes und auch am Ende des Projektes eine Fragebogenerhebung mit unseren Kursleitungen gemacht, als auch qualitative Interviews geführt. Und uns ging es halt genau darum, herauszufinden oder das Ganze auch nochmal, ja, so ein bisschen mit einem anderen Blick zu betrachten, sind solche Projekte für die Erwachsenenbildung zielführend, sinnvoll und gewinnbringend? Und wir konnten eigentlich genau mit dieser Begleitung, konnten wir genau das nachzeichnen, dass erstmal die Teilnehmenden, also unsere DozentInnen, in jedem Fall zusätzliches Wissen erworben haben, gerade auch im Hinblick auf digitale Teilhabe, einfach nochmal zusätzliche Kompetenzen erfahren haben, die sie mitnehmen. Aber auch das Thema Austausch und Kollaboration unter den Kursleitungen ein ganz zentrales war. Dass beispielsweise der Wunsch danach entstanden ist, und es konnte auch in der wissenschaftlichen Studie nochmal dargelegt werden, dass auch so Arbeit in Tandems oder gegebenenfalls in Teams vielleicht auch nochmal für uns spannend sein könnte in der Kursgestaltung. Und auch hier nochmal, dass es bestimmte Anreizthemen oder eben so verbindende Elemente, wie bei uns das Historische, zentral ist, um ja, überhaupt Kursleitungen auch dazu zu gewinnen, sich zu beteiligen. Also ich fand das überhaupt nicht selbstverständlich, dass unsere Kursleitungen so viel Zeit und Engagement in dieses Projekt und in ihre individuelle Weiterbildung mit eingebracht haben. Das muss man einfach auch nochmal sagen. Und da stand sozusagen wirklich die Historie des Gebäudes und der Stadt ganz zentral im Projekt, die wirklich dazu geführt haben, nochmal eine zusätzliche Bindung zur Volkshochschule und zur Geschichte der Stadt aufzubauen. Das fand ich ganz spannend. Und das konnte eben in dem Bericht tatsächlich nochmal auch so nachgezeichnet werden.
Wenn Sie jetzt nochmal so zurückblicken, würden Sie sagen, dass dieses Projekt was Singuläres war oder kommt da nochmal was, was so in sich in diese Richtung bewegt?
Also ich kann mir das total gut vorstellen, dass wir auf diesen Erkenntnissen und auch auf den Inhalten in jedem Fall nochmal aufbauen werden. Wie gesagt, das hallt ja auch immer noch nach. Wir haben da jetzt im Moment noch nichts Konkretes vor Augen, aber da sehe ich schon nach wie vor Potenzial. Was ich allerdings rückblickend für mich nochmal mitnehme, ist, dass wir uns insgesamt ein bisschen zu viel vorgenommen haben. Also das war schon ein ganz schöner Ritt für einen relativ kurzen Projektzeitraum und wir haben wirklich sehr, sehr viel gemacht. Das kann vielleicht auch die Frau Fedeler nochmal bestätigen. Also man hätte sich sicher auch auf ein Medium einigen können und sagen können, wir fokussieren uns auf das Audioformat oder eben auf das Filmformat. Mhm. Wir haben aber irgendwie alles gemacht. Wir haben Film, wir haben Audio, wir haben Smartphone-Rallye gemacht. Mhm. Wir hatten Kursleitungen, die haben die Dauerausstellung übersetzt in unterschiedliche Sprachen. Genau. Mhm. Also es war toll und hat viel Spaß gemacht. Es hat aber auch einfach viel Zeit und Energie gekostet. Und am Ende des Tages haben wir uns vielleicht jetzt aus VHS-Perspektive auch ein bisschen übernommen oder verhoben so. Wenn ich es nochmal machen würde, würde ich mich auf einen Teil fokussieren und da einfach nochmal tiefer reingehen, weil so konnten wir alles nur oberflächlich ankratzen.
Aber ich finde, dafür haben wir es ganz gut gemacht.
Ja, auf jeden Fall, danke. Genau, auf jeden Fall.
Elena Bütow, Fachbereichsleiterin Digitalisierung und Querschnittsaufgaben und Brigitte Fädler, Dozentin im Bereich IT. Vielen Dank Ihnen beiden für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass wir über unser Projekt berichten durften.
Ja, vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte.
Und das war sie, die zweite Episode des Podcasts Weiterbildung im Wandel mit Blicken hinter die Kulissen des Projekts Virtuelle Spinnerei an der VHS in Bielefeld. Auch in der nächsten Folge sehen wir uns wieder ein gefördertes Projekt etwas genauer an und ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Dieser Podcast entsteht im Auftrag der Supportstelle Weiterbildung Qualis NRW zusammen mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW. Mein Name ist Michael Stein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Wir hören uns.